Sie ist schön, klug und gewitzt. Ihre Kultur und die Zeit, in der sie lebt, machen es ihr nicht leicht. Aber sie weiß sich immer zu helfen. Bis zu dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal verliebt. Servus!
Christi!
Herzlich willkommen bei
Darf es ein bisschen Mord sein?
Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amrei Baumgartl.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit mir eine Episode aufnehmen kannst. Lang, lang ist's her.
Ich freue mich auch, dass ich endlich wieder dabei sein darf. Mit neuem Mikrofon und mit neuem Elan.
Wir fangen heute mit ein bisschen Geschichtsunterricht an, weil ich glaube, dass es nicht schadet, um das Land und die Gesellschaft besser zu verstehen, in der wir uns im heutigen Fall befinden. Und wie immer gilt, wir haben nicht Geschichte studiert, wir wissen wenig, wir sind Experten für überhaupt gar nichts. Alles Wissen kommt aus durchaus vertrauenswürdig scheinenden Büchern und aus dem Internet von vertrauenswürdig scheinenden Seiten. Heute befinden wir uns in Japan. Japan hat eine lange und sehr interessante Geschichte, aber das ist ja gar nicht das Thema heute. Nur als kurzer Überblick, weil vermutlich die wenigsten in der Schule darüber etwas gelernt haben. Zwischen Anfang des 17. und Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist die sogenannte Edo-Ära, schließt sich Japan von der Außenwelt relativ ab. Ein Grund dafür sind die zunehmenden Bemühungen von Europäern, vor allem von Spaniern, Japan zum Christentum zu bekehren und zu kolonialisieren. Ab 1639 ist eine kleine Insel im Hafen von Nagasaki der einzige Punkt, an dem, außer chinesischen Händlern, ausschließlich Holländer noch Handel mit Japan treiben dürfen. Ab den 1850er Jahren wird das Land schrittweise wieder geöffnet und die feudalistische Klassenstruktur wird aufgelöst. Aber das lang etablierte, strenge Klassensystem, sowohl unter den gesellschaftlichen Schichten als auch innerfamiliär, ist dadurch nicht einfach von einem Tag auf den anderen aus der Welt geschafft. Und Frauen stehen da natürlich, wie sollte es anders sein, ziemlich weit unten. Sada Abe wird am 28. Mai 1905 in Tokio geboren. Sie ist das siebte von acht Kindern von Shigeyoshi und seiner Frau Katsu Abe. Die Familie gehört zur Mittelschicht. Sie stellt Tatami-Matten her. Das sind so Matten aus Reisstroh, die traditionell als Fußboden verwendet werden. Vier von ihren acht Kindern sterben noch, bevor sie das Erwachsenenalter erreichen. Und Sada ist dann die Jüngste. Ihre Mutter erlaubt Sada, Unterricht im Singen und Shamisen-Spielen zu nehmen. Ein Shamisen ist eine Laute mit einem langen Hals und relativ kleinen Korpus und hat drei Saiten. Singen und Shamisen-Spielen, das sind beides Aktivitäten, die damals eher mit Geishas und Prostituierten verbunden werden als mit Kunst. Aber Prostitution ist damals auch nicht verboten und eigentlich gar nichts Besonderes. Es ist sogar so, und das finde ich unfassbar, dass Frauen als Bestrafung oft zur Sexarbeit gezwungen werden. So auch Sadas Schwester Teruko, die ihr Vater 2 Jahre lang zur Arbeit ins Bordell schickt, als Strafe für ihre Promiskuität.
Das klingt logisch.
Also angeblich hat sie mehr als einen Freund gehabt. Aber ob das so stimmt, ob sie wirklich so viel herumgeschnackselt hat, weiß man leider nicht. Man kann sie ja heute nicht mehr fragen. Und als Strafe fürs Herumschnackseln ins Bordell geschickt zu werden, wo du dann beruflich quasi herumschnackseln musst, dazu gezwungen wirst, das entbehrt wirklich jeglicher Logik.
Ja, außerdem, also ich meine, zur Sexarbeit gezwungen zu werden, ist und war immer scheiße.
Ja, definitiv.
Aber die Logik dahinter, also ich kenne das ja von ganz strengen Familien, die dann ihre Kinder vielleicht ins Kloster schicken, bevor die eben in eine fleischliche Lust verfallen oder dem nachgehen. Aber jemanden zu Sex zu zwingen, weil er angeblich zu viel, was auch immer zu viel Sex sein mag, hatte, ist bescheuert.
Ja, jetzt ist natürlich das mit dieser Keuschheit auch etwas, was eher die abrahamistischen Religionen haben, wozu das Christentum gehört. Und das ist in Japan eben zu dieser Zeit ja immer noch kein großes Ding. Christentum, oder? Ja, das ist anders in ihrer Kultur als jetzt bei uns. Mhm. Da ist Sex nicht so was Schlimmes gewesen.
Ja, aber dann anscheinend Promiskuität schon, weil...
Also ja, wenn irgendwie man,
also
schon.
Irgendwie
ja, ja.
schon, irgendwie nicht, irgendwie... Irgendwie lasst doch genau. alle mit ihrem Körper machen, was sie machen wollen, ganz ehrlich.
Sehr schön.
Ja.
Sadas ältester Bruder Shintaro ist ein Weiberheld, der das Geld der Eltern veruntreut und schließlich überhaupt mit einer ganzen Menge Kohle davonrennt. Bei dem ganzen Tumult finden die Eltern nicht mehr viel Zeit für Sada. Sie beginnt mit 14 immer öfter mit anderen Jugendlichen abzuhängen und wird dabei von einem ihrer Bekannten vergewaltigt. Danach wird sie, wie es heißt, unkontrollierbar. Sie bekommt Depressionen und geht nicht mehr zur Schule. Die Eltern verschaffen ihr eine Anstellung als Hausmädchen bei einer reichen Familie, aber Sada hasst diesen Job und sie läuft weg. Nicht ohne sich die Taschen voll Schmuck und Geld gestopft zu haben, bevor sie wegrennt. 1922 verkauft ihr Vater sie daher an ein Geisha-Haus in Yokohama. Das ist etwa 40 Kilometer von Tokio entfernt.
Das heißt, sie ist nicht weit gekommen mit dem Wegrennen.
Nein.
Okay, ja.
Ihre älteste Schwester Toku meint, dass es Sadas Wunsch gewesen wäre, Geisha zu werden. Sie selbst wird aber später sagen, dass es eine Strafe des Vaters wegen ihrer angeblichen Promiskuität gewesen sei.
Aber jetzt mal zum Verständnis für alle, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, weil ich wusste das auch nicht oder lange nicht. Was konkret ist eigentlich eine Geisha?
Geisha ist ein Begriff, der bis Mitte des 18. Jahrhunderts ausschließlich für Männer verwendet wurde. Ein Geisha war ein Unterhaltungskünstler, der in einem Ageya, einem Teehaus, in einem Vergnügungsbezirk die Männer, die dort auf ihre Kurtisanen, also auf ihre Sexarbeiterinnen gewartet haben, mit Musik, Tanz und Geschichten unterhielt. Ab dem 17. Jahrhundert durften auch Frauen als Onna-Geishas arbeiten, also als weibliche Geishas. Heute gibt's quasi nur noch weibliche Geishas und das ist das, was man halt auch kennt. Mit dem Kimono, mit dem weiß geschminkten Gesicht, mit den roten Lippen. Die Ausbildung einer Frau zur Geisha beginnt schon, wenn sie noch ein Kind ist. Sie muss gebildet sein, um intellektuelle Konversationen führen zu können und sie muss singen, tanzen und musizieren können. Der Dichter Sakutaro Hagiwara beschreibt es so.
Unsere Frauen zu Hause sind mit Küche und Kindern vollauf beschäftigt. Unsere Unterhaltungen mit ihnen sind von ruhiger Ernsthaftigkeit und drehen sich meist um Haushaltsangelegenheiten. Daneben brauchen Männer eine völlig andere Art von Begleiterin. Eine Frau, mit der sie über Angelegenheiten der Welt reden können, über die Künste, über Ideen. Wir brauchen jemanden, der unterhaltsam ist, belesen, gebildet. Genau das sollte eine Geisha sein.
Erotik spielt bei der Unterhaltung der Gäste eigentlich keine Rolle. Aber natürlich gibt es und gab es auch damals Sexarbeiterinnen, die sich wie Geishas gekleidet haben, mit dem typischen Kimono eben und der ganzen Schminke. Sada ist schon 17 Jahre alt, als sie in das Geisha-Haus kommt. Damit ist sie zu alt, um noch eine ordentliche Ausbildung zu erhalten, die viele Jahre dauert. Eine Geisha ersten Ranges kann sie also nicht mehr werden. Gerade auch ihr niedriger Status dürfte dazu beitragen, dass sie sich mit Sex ein wenig Geld dazu verdient. Und 1926 bekommt sie Syphilis. Was ist Syphilis?
Syphilis ist eine bakterielle Krankheit, die hauptsächlich bei sexuellen Handlungen übertragen wird. Die Krankheit fängt fast immer mit einem Geschwür an. Es tritt meist im Genitalbereich oder im Enddarm auf, wird aber von vielen Patienten für Herpes gehalten. Der Erreger kann auch an unerwarteten Stellen in den Körper eindringen. Ein Dermatologe berichtet im Tagesspiegel von einem Mann mit einem merkwürdigen Geschwür auf dem Rücken, das sich mehrere Ärzte zunächst nicht erklären konnten, bis klar wurde, dass sich eine Prostituierte rittlings auf ihn gesetzt hatte. So hatte sich die Syphilis über die Rückenhaut übertragen. Er erklärt weiter, dass nach 2 Wochen diese Geschwüre zwar verschwinden, aber die Bakterien den Körper keineswegs verlassen haben. Die zweite Phase beginnt etwa ein halbes Jahr später. Dann bildet sich ein fleckiger Ausschlag am ganzen Körper, der aber auch wieder abheilt. Wer nicht zum Arzt geht, tritt nach einigen Jahren ins dritte Stadium ein. Die Bakterien haben sich im ganzen Körper ausgebreitet und auch innere Organe befallen. In der vierten Phase, Jahrzehnte nach der Infektion, sind auch Nerven befallen. Demenz und Wahnsinn können die Folge sein. Bei gravierenden neurologischen Störungen führt die Syphilis auch zum Tod.
Heute kann man Syphilis natürlich mit Antibiotika behandeln, aber damals leider noch nicht. Sada muss sich daher regelmäßigen Untersuchungen unterziehen, genau wie eine Shogi, eine Sexarbeiterin. Und da sie als Shogi mehr Geld verdienen kann, mit Sex, den sie ohnehin schon mit ihren Klienten hat, hört sie auf, als Geisha zu arbeiten und wird eine lizenzierte Sexarbeiterin in Osakas Tobita Shinchi, einem der größten Rotlichtbezirke im Westen Japans. Bald muss Sada feststellen, dass Geld nicht der einzige Unterschied zwischen ihrem Leben als Geisha niederen Ranges und als Shogi ist. Geishas wird ein gewisser Respekt entgegengebracht und sie selbst haben ein gewisses Ausmaß an Kontrolle über das, was passiert. Aber als Shogi in einem Bordell ist das nicht so. Sie beginnt von Männern, die sie als respektlos empfindet, zu stehlen und wird erwischt. Sie versucht mehrmals wegzulaufen, aber da das System dieser Viertel extrem gut ausgebaut ist, wird sie immer wieder eingefangen und bestraft. Außerdem hat sie das Pech, dass die Typen, zu denen sie flieht, also ihre Klienten, sie wohl immer wieder verpfeifen. Sie hat nämlich einen Vertrag über mehrere Jahre abgeschlossen, aus dem kann sie nicht einfach so aussteigen. Und sie hat einen großen Vorschuss erhalten, Geld, für das sie nun arbeiten muss, um es dem Bordell zurückzuzahlen. Das ist wohl damals gang und gäbe, dass man das so macht, um die Frauen an sich zu binden. Jedes Mal, wo sie wegrennt und wieder geschnappt wird, wird sie danach in einem schlechteren Bordell untergebracht und schließlich muss sie ihre Kundschaft von der Straße holen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie wieder wegläuft. Sie erinnert sich an diese Zeit.
Ich stahl damals 100 Yen von einem Klienten, um fliehen zu können. Aber wir wurden genau beobachtet und ich hatte keine Möglichkeit, um mich davon zu stehlen. Dann habe ich bemerkt, dass das Hauptschloss an der Tür nur so aussah, als ob es fest zu wäre. Das war es aber gar nicht. Als ich wieder einmal einen Klienten zur Tür hinausließ, ließ ich es so klingen, als ob ich die Türe ordentlich schließen würde, habe es aber nicht gemacht. Die Leute im Haus waren nun weniger wachsam und ich konnte hinaus. Ich habe auf den ersten Zug gewartet und bin nach Kobe gefahren. Damit war meine Zeit als lizenzierte Prostituierte vorbei.
Da sie noch nie für sich selbst sorgen musste, fällt ihr das Leben ganz allein schwer. Sie nimmt eine Arbeit als Kellnerin an, kehrt aber bald zur Sexarbeit zurück, die ihr viel profitabler erscheint. 1932 arbeitet sie wieder in Osaka, aber nun in nicht lizenzierten Bordellen. Weil sie nun kein Geld an Zuhälter mehr abgeben muss und sich ihre Kundschaft wohl besser aussuchen kann, findet sie die Freude an diesem Beruf wieder. Sex wird für sie mehr als nur eine wirtschaftliche Transaktion, ein Mittel zum Zweck. Sie erkennt, dass Sex Spaß machen kann und dass sie ihn will. Und zwar viel. Als sie 27 oder 28 Jahre alt ist, besucht sie ihre Eltern für ganze 3 Monate. Doch ihre Vergangenheit holt sie ein, als sie erfährt, dass Männer, die für die Bordelle arbeiten, denen sie Geld schuldet, sie suchen. Sie kehrt sofort zurück nach Osaka. Im Januar 1933, da ist Sada 29 Jahre alt, stirbt ihre Mutter Katsu. Sada fährt zurück zu ihrem Vater, doch nach 2 Wochen sind ihr wieder die Männer auf den Fersen und sie flieht nach Tokio. Dort beginnt sie unter dem Namen Yoshi Masako wieder als Sexarbeiterin zu arbeiten. Als ihr Vater 1 Jahr später schwer erkrankt, pflegt sie ihn, bis er einige Tage später stirbt. Sie ist also noch sehr nett zu ihren Eltern eigentlich, obwohl sie verkauft worden ist.
Ja, wenn das damals, wie du sagst, irgendwie natürlich war oder halt gang und gäbe zumindest, dann, wenn du damit aufwächst, dass das so ist, dass das passieren kann, vielleicht nimmt man das dann gar nicht so als so gravierend schlimm wahr, weißt du? Mhm.
Bei einer Razzia in einem Privatbordell in Tokio werden sie und die anderen Frauen festgenommen. So lernt sie dann Kasahara Kinosuke kennen, einen einflussreichen Lobbyisten, der sie zu seiner Geliebten macht. Bald stellt sich heraus, dass er mit ihr, einer starken Frau mit einem so ausgeprägten Sexualdrang, nicht klarkommt. Ein weiteres Problem ist, dass er seine Frau nicht für sie verlassen möchte, ihr aber auch untersagt, sich ihrerseits einen Geliebten zu nehmen. Da dieser einflussreiche Mann ihr das Leben in Tokio sehr leicht, sehr schwer machen könnte, packt Sada nach dem Ende dieser Beziehung schleunigst ihre Koffer und zieht ins rund 350 Kilometer östlich gelegene Nagoya. Unter dem Namen Tanaka Kayo beginnt sie in einem Restaurant zu arbeiten, wo sie einen Mann kennenlernt, der ihr nächster Geliebter wird. In Nagoya ist es ihr bald zu langweilig und sie zieht in die Hauptstadt zurück. Den Kontakt zu diesem Mann, der ihr seinen Namen nicht verraten will, bleibt jedoch aufrecht. Ein paar Mal treffen sie sich noch und schließlich findet sie heraus, wer er ist. Omiya Goro, ein Bankier, Vorsitzender einer Handelsschule und aufstrebender Politiker. Wie leicht könnte sie mit diesem Wissen jetzt diesen Mann erpressen? Aber sie tut es nicht. Als sie Anzeichen des Sekundärstadiums einer Syphilis aufweist, zahlt er ihr einen mehrwöchigen Kuraufenthalt. Er belehrt sie, dass es zwischen einem Mann und einer Frau mehr geben muss als nur Sex, um eine gute Beziehung zu führen, und dass sie die Sexarbeit wirklich aufgeben und stattdessen ein kleines Restaurant eröffnen soll. Und da hört sie auch auf ihn. Am 1. Februar 1936 beginnt Sada eine Lehre im Yoshidaya, einem angesehenen Restaurant im Tokioter Viertel Nakano. Die Sexarbeit will sie nun ein für allemal hinter sich lassen und lügt, wie sie das so oft tut, um die Stelle zu bekommen. Das Restaurant wird vom 42-jährigen Ishida Kichizo geführt, beziehungsweise von seiner Frau Otoku, weil Kichizo nämlich ein Rumtreiber und Weiberheld ist, der lieber vögelt, als sich um das Geschäft zu kümmern. Mit Omiyagoro unterhält sie immer noch eine Beziehung, aber weil er immer noch keinen Sex mit ihr will, verliert sie das Interesse an ihm. Ich verstehe ja, dass er keinen Sex will mit dir. Sie hat Syphilis.
Ach so, gut, wenn das so offensichtlich ist, dann ja, ja.
Also Syphilis tritt so in Wellen auf. Das heißt...
Ja, ja, aber wenn die Symptome definitiv als Syphilis eben diagnostiziert wurden, dann kann ich verstehen, dass man sagt, ja, lieber nicht, danke.
Ja, es wird nicht der einzige Grund gewesen sein. Aber, naja.
Vielleicht wollte er eben auch einfach nur eine Geisha. Also nur, aber... Vielleicht stand ihm da noch der Sinn nach.
Ja.
Kontakt.
Ja, nach guter Unterhaltung.
Nähe. Richtig. Mhm.
Sie verliert also das Interesse an Goro und darum geht sie auf die Avancen von Kichizo ein. Der macht ihr nämlich schon längst schöne Augen. Und ihn findet sie schon ziemlich gut. Später wird sie über ihn sagen:
Es ist schwer zu sagen, was ich an ihm gut fand. Aber ich kann nichts Schlechtes sagen über sein Aussehen, sein Verhalten, seine Fähigkeit als Liebhaber, die Art, wie er seine Gefühle ausdrückte. Ich hatte noch nie so einen sexy Mann getroffen.
Ja, also ich würde sagen, damit hat sie schon alles gesagt, was sie an ihm gut
Richtig.
Fand.
Richtig. Aber das war damals noch ihr Chef sozusagen, oder?
Ja, ja.
Mhm. Ah ja, gut. Na ja.
Im Gegensatz zu Goro begehrt Kichizo sie körperlich und überredet sie schließlich am 23. April 1936, mit ihm ein Zimmer in einem Machiai zu beziehen. In Japan gibt's sowas wohl heute immer noch relativ häufig. Das sind so Love Hotels, also Stundenhotels, und die sind auch nicht hauptsächlich der Sexarbeit vorbehalten, sondern werden auch oft von Pärchen gemietet, denen daheim die Wände zu dünn sind. Eigentlich recht praktisch.
Vor allem, wenn das auch dann gang und gäbe ist und somit nicht so, keine Ahnung, verheimlicht hinterm Rücken geschehen muss. Also ich kenne das nur aus Klischee-Fernsehserien, wo dann Leute, die eine Affäre haben, ganz klar heimlich in solche düsteren, eher schäbigen Stundenhotels sich ein Zimmer nehmen. Aber wenn das einfach gang und gäbe ist, dass das halt stundenweise gemietet werden kann.
Dürfte ein bisschen anders sein als bei uns.
Mhm. Ja.
Sada und Kichizo bleiben 4 Tage in diesem Stundenhotel, dann ziehen sie in ein anderes. Erst am 8. Mai kehrt Ishida Kichizo zu seiner Frau und in sein Restaurant zurück. Das sind fast 2 Wochen. Sada, die noch nie so richtig in jemanden verliebt war, beginnt dann zu trinken, um sich von den Gedanken an ihn abzulenken. Sie geht ins Theater, wo sie ein Stück namens Shinsaku Tsuya Monogatari sieht, auf Deutsch etwa Neue erotische Geschichten.
Dein Japanisch ist super, will ich nochmal anmerken.
Ja, danke schön. Es wird mir bestimmt jemand schreiben, dass es ganz, ganz schlecht ist. Dass diese
Aber es klingt großartig flüssig.
In diesem Stück attackiert eine Geisha ihren Liebhaber mit einem Messer, damit er sie nicht verlassen kann. Diese Szene brennt sich in ihr Hirn ein. Am nächsten Tag kauft sie sich selbst ein Küchenmesser. Als Kichizo zu ihr zurückkehrt, der war also nicht besonders lange bei seiner Frau, bedroht sie ihn mit dem Messer. Und die beiden machen ein erotisches Rollenspiel daraus. Sie droht ihm auch an, seinen Penis abzuschneiden, wenn er sie weiterhin betrügt. Aber Kichizo lacht nur. Von Messerspielchen gehen sie dazu über, sich gegenseitig mit dem Gürtel ihres Kimonos zu würgen, aber Sada treibt es zu weit und verletzt Kichizo dabei. Sie gibt ihm ein Beruhigungsmittel, um seine Schmerzen zu stillen. Und in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1936 legt sie noch einmal ihren Obi, also diesen Gürtel, um seinen Hals und zieht zu. Wenn sie ihn nicht für sich allein haben kann, soll ihn niemand haben.
Ich weinte und sagte, vergib mir. Ishida stöhnte auf, seine Hände schlugen um sich, dann blieben sie liegen. Ich ließ los, aber ich zitterte am ganzen Körper. Daher trank ich die Flasche Sake, die auf dem Tisch stand, aus und machte einen Knoten in den Gürtel, genau in der Mitte von Ishidas Hals, damit er nicht wieder zu sich kommen würde. Nachdem ich ihn getötet hatte, fühlte ich mich beruhigt. So, als ob eine schwere Last von meinen Schultern genommen worden wäre. Ich fühlte mich wieder im Reinen.
Sada verbringt einige Stunden im Bett mit dem Toten, bis sie realisiert, dass sie nicht mehr länger bleiben kann. Sie schneidet seinen Penis und seine Hoden ab, wickelt sie in Zeitungspapier und steckt alles in ihre Tasche. Mit seinem Blut schreibt sie so etwas wie »Sada und Ishida sind allein« auf sein Bein und auf das Bettlaken. In seinen Arm ritzt sie ihren eigenen Namen ein. Dann zieht sie seine Unterwäsche an und verlässt das Hotel. Das Personal bittet sie noch, ihn nicht zu stören.
Aber ganz ehrlich, um ein Verbrechen zu vertuschen, ist das mit die dümmste Art, einen Schauplatz zu verlassen, oder? Als Täterin dann noch schnell den Namen einzuritzen, den eigenen, ist...
Naja.
Ja. Yeah.
Sie trifft sich danach mit Omiyagoro, den sie vielmals um Verzeihung bittet. Er nimmt zu diesem Zeitpunkt noch an, dass sie das tut, weil sie einen anderen hat. Er wird aber bald herausfinden, dass sie sich bei ihm entschuldigt, weil sie weiß, dass jetzt herauskommen wird, dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben und sie mit ihrer Tat auch seine politische Karriere zerstört.
Wieso kommt das jetzt raus?
Naja, weil natürlich nach ihr geforscht werden wird und dann kommt einfach alles ans Tageslicht.
Ach so, und dann die Geschichte und all ihr, ja okay, ja.
Als Kichizos Leichnam gefunden wird, beginnt eine große Suchaktion nach Abe Sada. Für die Presse ist dieser tragische Fall ein gefundenes Fressen. In Ginza, einem Viertel von Tokio, wird durch eine angebliche Sichtung Sadas sogar eine Massenpanik ausgelöst. Sie hat sich in der Zwischenzeit unter einem falschen Namen in einem anderen Hotel einquartiert, wo sie trinkt und Abschiedsbriefe schreibt. Bei einer Routineüberprüfung dieses Hotels bemerkt die Polizei, dass jemand einen falschen Namen angegeben hat und nimmt sie fest, ohne zu wissen, dass sie eine gesuchte Mörderin ist. Sie sagt's ihnen auch ganz frei heraus, aber die Beamten glauben ihr nicht, solange bis sie den Penis und die Hoden aus ihrer Tasche zieht und ihnen zeigt. Sie gesteht alles. Am 25. November 1936 beginnt das Gerichtsverfahren gegen sie. Auf die Frage, warum sie Kichizos Genitalien abgeschnitten hat, sagt sie:
Weil ich nicht seinen Kopf oder Körper mit mir nehmen konnte. Ich wollte den Teil mit mir nehmen, der mir die lebhaftesten Erinnerungen brachte. Ich fühlte mich mit Ishidas Penis verbunden und dachte, dass ich erst sterben könnte, nachdem ich mich davon verabschiedet hatte. Ich öffnete das Papier, in das sie gewickelt waren, und schaute seinen Penis und die Hoden an. Ich nahm den Penis in den Mund und versuchte sogar, ihn mir einzuführen. Dann entschloss ich mich, nach Osaka zu flüchten, natürlich mit Ishidas Penis. Schließlich wollte ich von einer Felswand beim Berg Ikoma springen, mit seinem Penis in meiner Hand. Was ich am meisten bedauere, ist, dass ich als sexuelle Perverse missverstanden werde. In meinem Leben hat es nie jemanden wie Ishida gegeben. Es gab Männer, die ich mochte und mit denen ich auch ohne Geld zu erhalten schlief, aber ich fühlte für keinen von ihnen, wie ich für ihn fühlte.
Sie bekennt sich schuldig und sagt, dass sie sich die Todesstrafe wünscht. Am 21. Dezember wird sie wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz und Leichenschändung zu einer Haftstrafe von 6 Jahren verurteilt. Aber am 10. November 1940 erhält sie anlässlich des 2600-jährigen Jubiläums der Reichsgründung Japans eine Strafminderung. Fast auf den Tag genau, 5 Jahre nach dem Mord an Ishida Kichizo, wird sie am 17. Mai 1941 freigelassen. Sie nimmt nun einen anderen Namen an und wird die Geliebte eines Mannes, den sie nur als Y bezeichnet. Ob Y ihre Vergangenheit kennt oder nicht, ist nicht ganz klar. In einer Quelle heißt es, er weiß es schon, aber sein Umfeld weiß von nichts. In einer anderen Quelle heißt es, auch er hat keine Ahnung. Aber jedenfalls, als es herauskommt, wer sie ist, zerbricht diese Beziehung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ändert sich die Einstellung der Gesellschaft zu Sada. Während sie in den 30ern noch als giftige Frau galt, einem Stereotyp einer gefährlichen Kriminellen, wo sie ganz besonders als Beispiel der ungezügelten weiblichen Sexualität und deren Gefahr für das patriarchale System dargestellt wird, wird ihr nun plötzlich Verständnis entgegengebracht. Sie gilt nun selbst als Opfer. Opfer der jahrelangen Ausbeutung durch Männer und ihres eigenen Geisteszustandes. Dazu trägt vermutlich auch bei, dass Frauen seit 1946 selbst das Wahlrecht haben und sich generell gerade viel im Land verändert. Sada wird nun zu einer Art feministischer Heldin. 1947 erscheint ein Buch namens »Die erotischen Geständnisse von Abe Sada«, das sie als perverse Sadistin darstellt. Sie klagt wegen übler Nachrede und Verleugnung und bringt als Antwort darauf selbst ihre Memoiren heraus, die zum Bestseller werden. Die nächsten Jahre tourt sie damit durch das Land. Aus dem Buch entsteht auch ein Theaterstück, in dem Sada sich selbst spielt. 1952 beginnt sie schließlich in einem Lokal im Zentrum von Tokio zu arbeiten, wo sie zur Attraktion wird. Männer kommen hin, um sich von ihr böse ansehen zu lassen und sich zu gruseln und zu sagen, oh je, ich hoffe, mir passiert nichts. 1970 verschwindet sie aus der Öffentlichkeit und geht angeblich in ein buddhistisches Kloster. Ihr genaues Todesdatum ist nicht bekannt. Sadas Leben und der Mord an Ishida Kichizo, beziehungsweise was darauf folgte, ist das Thema mehrerer Filme, Romane, Sachbücher und Pornos. Das Hotel, in dem Kichizo starb, wurde zu einem beliebten Treffpunkt für Paare, die oft exakt das Zimmer verlangten, in dem das alles geschehen ist.
Das gibt's noch, das Zimmer?
Dieses Hotel dürft's noch geben.
Ich finde, also gemessen an den japanischen Fällen, die wir bis jetzt hatten, den Kannibalen und das jetzt, zeichnet sich da ein teilweise sehr absurdes Helden-Heldinnen-Verehrungsbild von den Japanern ab. Einen Kannibalen als Hilfe anzufordern und ihn auch irgendwie da einem Heldenstatus zukommen zu lassen und da jetzt auch Pilgerreisen auf sich zu nehmen, um sich von einer Männermörderin böse anblicken zu lassen, das hat schon was Absurdes irgendwie, finde ich.
Was ganz Eigenes, ja. Ja. Also, die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, Abe Sada, Scheißfigur, ja oder nein?
Nein. Also, naja, ja, weil sie einen Menschen umgebracht hat. Aber nein, weil ich wirklich glaube, also was du jetzt so beschrieben und erzählt hast, wenn sie halt nie wirklich sowas wie geliebt sein empfunden hat oder auch zu lieben empfunden hat und das dann mit ihm wirklich hatte, und vielleicht, ja, was weiß ich, ja, klar, sie einen Menschen, also ja, Scheißfigur, weil Mann tot. Aber ich sehe sie auch eher als Opfer von Gesellschaftsstrukturen und ihrer Geschichte irgendwie so. Was meinst du?
Also ich würde sagen, schon eher Scheißfigur, aber, und natürlich bin ich kein Psychiater, ich bin kein Therapeut, ich habe keine wirkliche Bildung in einem dieser Bereiche. Ich möchte es nur nochmal klarstellen,
Nachsatz,
falls
ja.
Ich habe Schauspiel studiert. Und sonst nichts. Aber ich habe halt gelesen, dass es durchaus möglich ist, dass sie im April, im Mai 1936 eine Psychose erlitten hat, die durch Kichizos Verhalten noch verstärkt wurde. Also dadurch, dass er ihr auch Dinge versprochen hat, die dann halt nicht eintraten und so weiter. Und dass das dann in ihrer Tat gemündet ist einfach.
Ja.
Von dem her, wenn sie nicht wirklich klar bei Verstand war. Und es deutet sehr viel darauf hin, dass sie das nicht war.
Ich wollte gerade sagen, also welcher Mensch, der relativ klar bei Verstand ist, bringt aus Eifersucht oder aus Besitzgier einen Menschen um.
Ja.
Also da, ich hoffe, dass man da nicht klar bei Verstand ist, wenn man das macht.
Wenn das war, dann. Sie hat ja auch vorher niemanden umgebracht. Sie hat nachher niemanden umgebracht. Sie war keine Serienmörderin oder so und es dürfte ihr kein Bedürfnis gewesen sein, herumzugehen und Penisse abzuschneiden und Männer zu ermorden.
Richtig. Und keine Rachegelüste auszuleben, weil alle Männer sie so schlecht behandeln oder irgendwie so.
Ja.
Also scheint es wirklich auf jeden Fall emotionale Gründe gehabt zu haben bei ihr.
Ja, ja. Aber natürlich trotzdem nicht gut, was sie gemacht hat.
Natürlich nicht gut. Ja, nein, nein, nicht gut. Nicht gut.
Gar nicht gut. Also nicht nur, dass sie den Penis abgeschnitten hat. Ich meine, es gibt ja natürlich auch die etwas neuere Geschichte von Lorena Bobbitt, die gibt es auch eine Netflix-Serie dazu, die halt ihrem Freund den Penis abgebissen hat und dann aus dem Auto geschmissen. Daran musste ich natürlich sofort auch denken. Aber dass sie ja das irgendwie, ja, aus einer verrückten Liebe heraus gemacht hat und aus einer Hingabe und diesen Penis bei sich noch behalten hat, ja, kann man, glaube ich, einfach schon wirklich davon ausgehen, dass da mehr dahinter steckt als Rache oder sonst was.
Ja, Wahnvorstellung oder Psychose macht da wirklich Sinn, auch wie sie sagt, mit dem, sie will dann mit dem Penis, mit den Hoden sterben und mit dem Körperteil, das sie am lebhaftesten in Erinnerung hat.
Ja, dass er das wollte, ist unwahrscheinlich.
Ja.
Ah ja, und Ishida Kichizos Genitalien wurden in das Pathologische Museum der Medizinischen Fakultät der Universität Tokio gebracht, wo sie bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs ausgestellt wurden. Danach sind sie verschwunden. Mal ganz ehrlich, so ein Penis ist nicht das Schönste am Mann.
Vor allem, generell. Wenn er abgeschnitten ist.
Vor allem, wenn er dann
in Papier gewickelt ist. Nein.
So,
ich habe dieses Bild von, sie versucht sich diesen abgeschnittenen Penis einzuführen, so bildlich vor mir.
Es hat sowas von einer Nacktschnecke.
Ja, ja. Wobei ich muss gestehen, ich habe noch keinen ausgebluteten,
oh Gott, das
schlaffen ist. Penis gesehen. Weil, also, vielleicht.
Na, ich auch nicht.
Oh Gott.
Ich möchte auch nicht, ganz ehrlich.
Ja, ja, es gibt Dinge, auf die man verzichten kann. Gehört dazu, definitiv.
Ja.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, dann folge uns einfach auf Instagram @darfseinbisschenpodcast. Gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App.
Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf ein Enzian-Schnapsal einladen und zwar unter ko-fi.com/darfseinbisschenmordsein. Und wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, wie zum Beispiel Bonus-Episoden oder ein Interview mit einer spannenden Person, kannst du unser Komplize werden auf steadyhq.com/darfseinbisschenmordsein.
Fotos zur Folge findest du wie immer auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auch auf unserer Homepage darfseinbisschenmordsein.com.
Und wir würden uns sehr gerne bei unseren neuesten Komplizen bedanken. Vielen Dank, Barbara.
Danke, liebe Karin.
Judith.
Frank.
Katharina.
Tatjana.
Norman.
Chrissy.
Simon.
Manuela.
Jasmin.
Dirk.
Katrin,
Mareike,
Michaela,
Theresa,
Katrin,
Tinka
und Susanne. Vielen, vielen Dank. Wir wissen eure Unterstützung wirklich zu schätzen.
Wir feiern euch. Mit am Enzian Schnapsal. Was Schönes zum Abschluss.
Okay.
Zu welchem Lied hast du das letzte Mal laut mitgesungen?
Ui, das war bestimmt irgendwas, was im Radio gelaufen ist. Aber jetzt kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, wann das war. Ich glaube, es ist ein paar Tage
her. Oder
ist
das ein Lied, das du laut singst?
Es gibt ein paar Lieder, zu denen ich immer wieder laut singen kann. Und zum Beispiel I Would Do Anything For Love.
Oh.
Oh je, das passt auch noch zum Thema.
But I won't do that.
Von Meatloaf.
Ja.
Ja. Das ist ein Klassiker, den ich liebe, zu dem ich immer wieder laut mitgrölen kann. Oder Bon Jovi. Ich finde, Bon Jovi eignet sich auch wahnsinnig gut zum Mitgrölen.
Und zum Reinlegen in die Texte. Und
ja. Ja, das ist auch egal, wie nüchtern oder wie besoffen man ist. Das geht immer.
Das stimmt.
Und welches Lied hat dich zuletzt zum Mitsingen animiert?
Also ich habe gerade ziemlich viele Ohrwürmer von The Lumineers im Kopf. Ich glaube, das berühmteste irgendwie war vor 1-2 Jahren im Radio oder schon länger her, dieses Hey Ho. Das lief irgendwie auf und ab, aber die haben einfach wahnsinnig coole Texte und wahnsinnig tolle Lieder. Ja, wenn ich die dann höre, weil ich Ohrwürmer davon habe, dann singe ich da mit. Aber auch so ein All-Time-Favorite, wo du gesagt hast mit Meatloaf, ist zum Beispiel Bohemian Rhapsody. Das geht immer.
Okay.
Queen, Under Pressure und Bohemian Rhapsody sind auch so, da kann ich den Text vorne und rückwärts und auswendig. Aber zum letzten Mal wirklich mitgesungen und vor mich hingesungen, The Lumineers. Großartige Band, super cool. Vielleicht will uns jemand schreiben und kommentieren, was ihr so das letzte Mal gehört habt, wo ihr laut mitgesungen habt, laut mitgegrölt habt.
Ein Lied, das sich immer gut eignet. zum Mitsingen.
Ja, all time.
Egal wie schön oder nicht schön.
Oder egal wie traurig und trotzdem voll schön. Oder egal wie schön und trotzdem voll traurig.
Nein, ich meine, egal wie schön man singen kann.
Ach so, ich war jetzt beim Liedinhalt. Ja, ja, aber auch egal wie schön man singen kann. Eben, da geht es ja nicht drum, wie schön das ist. Genau.
Bussi, Papa.